wenn mein Volk betet, also über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist also nicht die Aufforderung an alle, sondern über denen, wo ihr Name, wo der Name von Gott genannt ist, also über dich und über mich, dass wir umkehren, dass wir ein Eingeständnis haben, wo wir Fehler gemacht haben. Und darum habe ich gefunden, es wäre schön, wenn wir heute Morgen die drei Bereiche Dank, Buß und Fürbitte aufnehmen könnten, dass wir diese Bereiche ganz speziell miteinander einfach beten. Wir bekennen das heute Morgen, Herr, wir sind dein Volk und als dein Volk sind wir da und als dein Volk kommen wir mit Dank, Buß und Fürbitte zu dir.
Ich würde es schön finden, wenn du innerlich deinen Dank ergänzest. Unser Gott, danke, dass wir vor dir dürfen kommen und dass du kein unnahbarer Gott bist. Danke, dass du die Welt und uns geschaffen hast. Danke, dass du unser Vater bist und wir deine Kinder und damit auch deine Erben dürfen sein. Danke, dass du uns annimmst, so wie wir sind und wir in deinen Augen nicht zu klein oder zu unwürdig sind. Danke, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast, der an unserer Stelle den Tod hat auf sich genommen hat, dass wir Vergebung von unseren Sünden haben und dass wir erlöst sein dürfen. Danke, dass du uns damit mit Würde hast beschenkt. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns in unserem Leben leitet und begleitet. Und danke, Jesus, dass du bei uns bist, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Danke für deine unermesslich grosse Liebe, die es gut mit uns meint. Danke für alles, was du uns schenkst. Uns geht es in unserem Land so gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf und noch vieles mehr. Danke, dass du die Sonne scheinen und dass du es regnen lässt, dass Früchte und Gemüse wachsen und das Gras und Futter für dir. Danke auch für die Freiheit, die wir haben, dass wir uns in deinem Namen dürfen versammeln, dein Wort dürfen lesen, ohne dass uns Gefahr droht. Danke für den Frieden in unserem Land. Danke für unsere Familien und Freunde, für unsere Kirche, dass wir aufgehoben sind im Kreis von unseren Mitmenschen und Mitchristen. Danke für Gaben und Fähigkeiten, die du uns geschenkt hast. Danke, dass du weißt, was wir brauchen und dass du das Beste für uns möchtest, dass du einen guten Plan für uns hast. Danke für deine grosse Güte, für deine Gnade und für die Segen, die du für uns bereit hast. Wir sind Beschenkte von dir, Vater im Himmel. Und ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Wir können dir einfach unseren Dank bringen, immer wieder und nie vergessen, was du uns Gutes da hast. Danke.
Ja, Herr, es tut uns leid und wir bitten dich um Vergebung, wo wir die Dankbarkeit vergessen haben und dich nicht in die Mitte gestellt haben. Herr, es tut uns leid und wir bitten dich um Vergebung, dass wir oft auf die böse Welt schauen und vergessen, dass in unserem Herz das Böse ist und wir das zulassen. Herr, es tut uns leid und wir bitten dich um Vergebung, wo wir gegen Menschen, die auch glauben an dich, uns gewendet haben und sie sogar abgelehnt haben. wo wir nicht das gemeinsame Fundament, dich, Jesus Christus, gesucht und gelebt haben. Wo wir ihm gegenüber die Liebe verweigert haben. Herr, es tut uns leid und wir bitten dich um Vergebung, wo wir als deine Nachfolger deine Gebote abgelehnt, missachtet haben und unser eigenes Ich zum Maßstab für unserem Leben gemacht haben. Herr, es tut uns leid und wir bitten dich um Vergebung, wo unsere Haltung gegenüber der Obrigkeit von unserem Land von Ablehnung bestimmt war und wir nicht für sie gebetet haben und sie gedreht haben. Herr, in dem Sinn bitten wir dich, dass du dich in deiner Gnade uns, denen, die dir nachfolgen, zuwendest und dich über uns erbarmst.
Der Apostel Paulus fordert uns auf, für alle Menschen zu beten, im Speziellen aber für die Obrigkeit, wie es im Timotheusbrief steht. Und so, Vater, betet mir und bittet für unsere Regierung, die wir haben. Wir betet für den Bundesrat um Weisheit, um Hoffnung in einer schwierigen Zeit, bei ganz schwierigen Entscheidungen, die sie fällen müssen. Wir beten, dass sie sich von dir leiten lassen und dass sie das Beste wenden und tun für unser Land. Wir beten für die Session, wo wir mit drin sind, von National- und Ständerat. Die Fragen über die Energie, die alle so beschäftigen. Wir beten auch hier um Weisheit. Wir beten, dass es Volksvertreter werden und nicht Interessenvertreter. Dass sie am Volk dienen, dass sie sich auch von dir leiten lassen und weise Entscheid können einfädeln und aufgleisen. Wir beten auch für die Regierung in unserem Kanton, im Kanton Zürich, für den Regierungsrat, für den Kantonsrat. Wir beten besonders für die Ratsfrauen und Männer, die an dich glauben, auch im nationalen Parlament, dass sie ein Licht und ein Salz sein können und das Reich Gottes repräsentieren in ihren Räten. Und wir beten auch für Gemeinderäte in den Dörfern, wo wir herkommen, wo die Entscheide vielleicht weniger gross sind, aber nicht weniger wichtig. Und wir segnen sie mit deiner Hilfe. Denn, Vater, sind wir einfach tief traurig über den Krieg in der Ukraine. Und wir sehen, wie viele Menschen das hier leiden. Wir kommen zu dir als betende Gemeinde mit der ganz starken Bitte, Herr, greif du ein. Und wir denken an die Soldaten auf beiden Seiten, die gezwungen werden, im Krieg zu kämpfen, die gezwungen werden, andere Menschen zu töten. Soldaten, die getrennt sind von ihren Familien. Wir beten für die Frauen und Kinder, die ihren Mann, ihren Vater nicht mehr sehen, vielleicht nicht wissen, ob er noch lebt. Herr, wir können nur schreien, erbarm du dich, erbarm du dich. Wir beten aber auch ganz bewusst für die beiden Präsidenten von diesen beiden Ländern. Und ich weiss nicht, Herr, ich habe das schon mehr gebetet und manchmal denke ich, es ist fast nicht möglich, aber ich bete es jetzt trotzdem, dass die beiden Männer einfach eine Begegnung haben mit dir. So wie du, Herr Jesus, vielen Menschen auf deiner Zeit auf der Erde begegnet bist und sie verändert hast. In ein völlig anderes Leben hier. Erbarme dich, Herr. Und wir beten für alle die Menschen, die geflüchtet sind, die jetzt an einem anderen Ort sind, auch hier bei uns. Schenk du ihnen Gemeinschaft. Hilf du ihnen. Auch dort, wo sie wissen, dass sie liebe Angehörige zu Hause haben. Wir beten für die Alten, für die Gebrechlichen, die nicht gehen können und die einfach in dem zerbombten Land aushalten müssen. Zum Teil ohne Strom, zum Teil ohne Wasser. Herr, erbarm du dich. Und Herr, wir beten ganz bewusst, schenk du Frieden. Und du sagst selber in der Bergpredigt, glückselig sind die, die Frieden stiften. Sie werden Söhne, und wir können auch sagen, Töchter Gottes genannt werden. Lass du uns zu Friedensstifter werden. Auch wenn wir den Ukraine-Krieg nicht beenden können. Aber wir können Krieg, Streit in unserem Umfeld beenden, wenn wir Friedensstifter werden. Herr, hilf uns dabei. Dann danke ich dir, Herr, dass wir für unsere Schulen, für unser Schulwesen dürfen beten. Betet ganz besonders für die Lehrerinnen und Lehrer in einem schwierigen Umfeld mit Kindern, die zum Teil aus verrütteten Familienverhältnissen kommen. Wir beten um Weisheit für die Lehrer, dass sie jedem Kind gerecht werden können, auch wenn es vielleicht fast nicht möglich ist. Wir beten für Kinder, dass sie lernen können, dass sie verstehen, dass das wichtig ist für ihr ganzes Leben. Wir beten auch für die Schulleitungen und für die Schulbehörden, dass sie auch da weise Entscheidungen treffen. Wir beten für die, Herr, die in diesem Schulsystem leiden, für die, die gemobbt werden, für die, die wirklich leiden. Herr, erbarm du dich hinein. Und hilf du ihnen. Amen.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vermutlich ist es so, dass ich Beten schon sehr früh gelernt habe. Wahrscheinlich ungefähr gleichzeitig, wie ich laufen gelernt habe. Meine Mutter hat uns das früh beigebracht. Und die Frage heute Morgen ist, kann man beten lernen? Kann man beten lernen? Die 12 Jünger haben Jesus gebeten, lehre uns beten. Und er hat sie das Unser Vater gelernt, wie wir das vorher auch gesprochen haben. Und ich empfinde so ein wenig, das war sehr einfach für die Jünger. Die haben das übernatürliche Wirken Gottes erlebt, haben mit Jesus erlebt, was da Gott alles machen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich rede kaum mit jemandem so häufig wie mit Jesus selbst. Aber dann höre, spüre und weiß ich so wenig von ihm. Hört er mich? Beeinflusst sich durch mein Gebet sein Handeln? Ist es nicht fast vermessen zu erwarten, dass er seine Pläne ändert wegen meinem Beten? Ich möchte Sie gleich zu Beginn der Predigt persönlich ansprechen und ich mache das per Du. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. Könnte es sein, dass dir das Beten schwerfällt, weil du gar nicht so recht weißt, ob du gehört wirst? Ob der himmlische Vater etwas in Gang setzt, was er vielleicht anders gemacht hätte ohne dein Beten? Könnte es sein, dass dein Gebet kraftlos geworden ist, weil du dich oft recht alleine fühlst? Oder ein ganz anderer Gedanke. Im 1. Timotheus steht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn Gott das will, weshalb lehrt Jesus uns, im Unser Vater zu bitten, dein Reich komme? Er kann das ja selber machen, dass sein Reich kommt. Er könnte das sowieso viel besser. Weshalb sollten wir um etwas bitten, was er sowieso kann und sowieso will? Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht von unserer Enkelin. Schaut da mal rein. Die kleine Nea, die lernt jetzt gerade laufen. Und wisst ihr, wie wir das machen? Wir setzen uns mit ihr auf den Boden, ich gebe ihr meine zwei Finger und sie hält sich daran fest. Und dann laufe ich mit ihr durch die ganze Wohnung und sie hält immer meine Finger fest. Die tapsigen Schritte, das ist einfach so. Ich setze mich auf den Boden, auf die gleiche Stufe wie das Kind. Und ich persönlich glaube, dass Gott es mit uns genau gleich macht. Obwohl er alles viel besser könnte allein, setzt sich Gott zu dir auf deinen Lebensboden. Und er hält dir seine beiden Finger hin. Und er hilft dir, durch dein Leben zu stolpern und laufen zu lernen dort, wo du manchmal Schwierigkeiten hast. Und jetzt sage ich euch endlich, worüber ich predige heute, nämlich darüber, kann unser Gebet Gott verändern? Ist das wirklich möglich? Kann unser Gebet Gott verändern? Was ist das für ein Geheimnis? Die Bibel zeigt uns wie zwei Seiten von Gott. Auf der einen Seite wird beschrieben, dass sich Gott nicht verändert. Und auf der anderen Seite zeigt uns die Bibel, wie Gott sehr wohl auf uns hört, seine Pläne ändert, wenn wir beten. Schauen wir uns dieses geheimnisvolle Handeln ein wenig mehr an. In Maleachi 3 steht, ich, der Herr, wandle mich nicht. In Jakobus 1,17 steht, alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Und in Psalm 102 steht, doch du bleibst für immer und ewig derselbe. Also Gott scheint sich nicht zu verändern. Das ist die eine Seite, wie Gott beschrieben wird. Und ich finde es immer wieder spannend, wie die Bibel das aushält, uns verschiedene Seiten zu zeigen. Es gibt nicht nur eine Seite. Sie weitet uns den Blick. Da kann zum Beispiel dann stehen in 1. Mose 6, Vers 6, nachdem Gott die Menschen geschaffen hat und sie nicht mehr gehorchen hat und sie nicht mehr mit ihm unterwegs blieben, da reute es Gott, dass er den Menschen erschaffen zu haben und schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Oder in 1. Mose 18, das finde ich eine besonders spannende Stelle, Sodom lebt total daneben und Gott hat beschlossen, Sodom zu vernichten. Und jetzt beginnt Abraham mit Gott zu verhandeln. Hey Gott, wenn es 50, 40, 30 bis 10 Gerechte hat in dieser Stadt, dann verschone die Stadt. Und Gott sagt jedes Mal, ja, ich mache es. Leider hat es dann nicht 10 Gerechte in Sodom. Ein andermal, als Israel in der Wüste wieder rebelliert, sagt Gott zu Mose, ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Und dann sagt er zu Mose, dich jedoch will ich zu einem großen Volk machen. Und jetzt geht Mose hin und sagt, hey Gott, das kannst du nicht tun. Die Nachbarvölker um uns herum, die nehmen dich nicht mehr ernst, wenn du uns aus Ägypten führst und in der Wüste vernichtest. Das geht einfach nicht. Und dann steht in Vers 14, da tat es dem Herrn leid. und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Und später kann der Prophet Hosea schreiben: Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Schon beim Gedanken daran zerbricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid mit dir. So einige Bibelstellen zu diesen beiden Seiten von Gott. Schon sehr geheimnisvoll. Also, die eine Seite ist der souveräne, unveränderliche Gott und auf der anderen Seite dieser nahe, menschliche Gott, der es sich auch mal anders überlegt. Und über diesen Gegensatz haben viele in der Kirchengeschichte nachgedacht und sind zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Origenes zum Beispiel, 254 nach Christus, also recht nahe bei Jesus, er hat gesagt, wenn alles nach Gottes Willen geschieht und wenn das, was er will, feststeht und nichts davon verändert werden kann, dann ist Beten vergeblich. Was für eine erschütternde Einsicht von Origenes. Er war überzeugt, dass Gott unveränderlich ist. Und viele sind dieser Linie gefolgt, der ganze Calvinismus. Jonathan Edwards beschreibt: Man denke nicht, dass Gott durch unsere Gebete in seinem Willen oder Handeln bewegt wird. Im Islam haben wir eine ähnliche Gottesvorstellung, distanziert und vorherbestimmt. Aber in der Bibel, und da bin ich sehr froh darum, finden wir ein differenziertes Bild. Vor allem Jesus zeigt uns Gott als liebenden Vater, der die Gebete seiner Kinder hört und darauf antwortet. Aber trotzdem, auch Jesus macht es uns nicht ganz einfach. Bevor er die Jünger, das unser Vater, lehrt, sagt er: Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und dann kommt das unser Vater. Also, weshalb sollen wir denn beten, wenn Gott schon alles weiß? Was denkt ihr dazu? Wenn Gott schon alles weiß, warum sollen wir dann beten? Ich selber bin überzeugt, dass Beten nicht einfach eine Pflichtübung ist. Wenn wir beten, nehmen wir Beziehung auf mit Gott. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Wir beten nicht automatisch und er handelt nicht automatisch. Das ist in keiner Beziehung so. Wir haben alle moderne Handys. Aber auch dort müssen wir einen Kontakt wählen und den Button drücken zum Telefonieren. Das geschieht nicht automatisch. Manchmal verwehre ich mich zwar, wenn ich das Handy in die Hosentasche stecke. Das ist ein bewusster Vorgang. Ich nehme Kontakt auf mit jemandem. Es geht um Beziehung. Beten ist zutiefst Beziehung. In dieser Beziehung verbinden wir unsere Herzen mit Gottes Herz. Und ganz wichtig, dabei werde ich in erster Linie selbst betroffen, ist mein Herz betroffen. Ich werde beim Beten selbst verändert. Wenn wir in der Bibel lesen, was beim Beten passiert ist, dann merken wir schon im Alten Testament, wie das Volk Israel oft in großer Not erst zu Gott schreit. Ein Beispiel aus 2. Mose 2. Da ist mit Josef dann die ganze Sippe nach Ägypten gezogen. Die Pharaonen kriegen Angst vor dem erstarkenden Volk Israel, versklaven sie. Und dann heißt es in Vers 23 folgende: Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit, schrien um Hilfe und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israels und Gott kümmerte sich um sie. Was für ein tiefschürfender Ausdruck. Gott kümmerte sich um sie. Und ich bin überzeugt, dass das auch heute noch gilt. Wenn wir miteinander, wie wir das vorher beim Beten gemacht haben, Gott unser Herz anvertrauen, unsere Nöte ihm anvertrauen, dann ist es sehr wichtig, dass wir damit rechnen, dass er uns hört. Unsere gesellschaftlichen Nöte sind heute noch riesig. Ich erwähne nur zwei. Gestern waren Christen in Zürich-Oerlikon mit dem Marsch fürs Leben unterwegs und haben wieder daran erinnert, dass wir in der Schweiz jedes Jahr über 11.000 ungeborene Kinder töten. In einer Woche werden wir abstimmen darüber, dass Tiere es in unseren Bauernhöfen etwas gemütlicher haben. Ich sage das ein wenig despektierlich. Da ist sicher viel mehr damit verbunden. Aber ich empfinde es als unglaubliche Not, dass wir als Gesellschaft den Wert des Lebens auf eine solche Art und Weise verdrehen, dass wir ungeborene Kinder umbringen und Tiere besser schützen wollen. Da stimmt einfach etwas nicht mehr mit uns. Und das ist eine Riesennot, empfinde ich als eine riesige Not. Und darin brauchen wir wirklich diesen Schrei zu Gott, erbarme dich über uns. Oder der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Gestern sind in der befreiten Stadt Izium 450 ukrainische Leichen entdeckt worden, die auf brutale Art und Weise ermordet wurden. Da und dort regiert Zerstörung, wie damals in Ägypten. Lasst uns deshalb in dieser Not am heutigen Bettag zu Gott schreien, damit er sich über uns erbarmt. Wir haben das so nötig. Und auch wenn es oft nicht danach aussieht, dass Gott handelt nach unseren Gebeten, will ich es trotzdem glauben. Jesus kann ein paar wenige Verse nach dem Unser Vater ganz einfach sagen: Bittet, so wird euch gegeben. Gott lässt sich durch unser Gebet erweichen. Er lässt sich auf uns ein, obwohl er das ja gar nicht müsste. Er könnte es ohne uns viel besser. Und er tut es dann auch so unterschiedlich. Ein Gebet scheint er direkt zu beantworten, ein anderes nicht. Und das macht es für uns nicht einfach. Manche Christen denken dann, ja, bei mir stimmt etwas nicht. Ich bin zu wenig heilig. Oder ich müsste noch mehr beten. Mit viel Beten erhört mich Gott vielleicht. Boah, ist das wirklich so? Ich denke, dass Gott viel den besseren Überblick hat und weiß, was gut ist. Es ist schwierig, mit diesen Fragen umzugehen. Und ich mache es immer wieder mal so, dass ich bei anderen höre, wie sie damit umgehen. C.S. Lewis zum Beispiel. Er ist fasziniert vom Gebet. Allerdings schreibt er ganz offen, dass es ihm peinlich ist, für seinen Bruder im Zweiten Weltkrieg um Bewahrung zu beten. Er sagt, ja, der Krieg, das ist doch so etwas Großes. Was will ich da für meinen kleinen Bruder um Bewahrung beten? Und er schreibt darüber, es beschäftigt ihn in mehreren Briefen. Und dann schreibt ihm ein Skeptiker zurück: Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass Gott die wenig sachkundlichen Ratschläge von uns Menschen braucht, wie er diese Welt am besten regieren soll. Wenn er allmächtig ist, wie du dies behauptest, weiß er dann nicht schon längst, was das Beste ist? Und wenn er gut ist, wird er dieses Beste dann nicht so oder so tun, egal ob wir beten oder nicht? Louis' Antwort war dann: Es scheint, dass Gott nichts selbst tut, was er auch seine Geschöpfe tun lassen kann. Er befiehlt uns langsam und mit vielen Fehlern das zu tun, was er selbst in einem Augenblick perfekt tun könnte. Er lässt es zu, dass wir Aufträge, die er uns gibt, vernachlässigen und dass wir versagen. Indem er auf unsere Gebete hört und nicht einfach selbst alles tut, lässt sich Gott wieder auf uns ein, sitzt mit uns auf den Boden und lernt uns zu laufen, wie wir das vorher gesehen haben. Der Theologe Karl Barth, der immer wieder das Thema Allmacht Gottes betont, er hat keinen Widerspruch gesehen zwischen einem allmächtigen Gott und einem, der sich durch unser Gebet bewegen lässt. Er sagt, er ist nicht taub. Er hört uns. Ja, vielmehr, er handelt. Er handelt nicht auf die gleiche Weise, ob wir beten oder nicht. Das Gebet übt einen Einfluss auf Gottes Handeln. Ja, auf seine Existenz aus. Das ist es, was mit dem Wort erhören gemeint ist. Nach diesen klugen Worten von einigen Leuten möchte ich euch noch sagen, was mir persönlich das Gebet bedeutet und werde euch nachher noch von einer Missionarin erzählen, wie sie das erlebt hat. Ich möchte euch ganz ehrlich bekennen, dass ich wie dieses kleine Mädchen bin. Das ist nicht unsere Enkelin. Der himmlische Vater hält mich an den Händen. Aber anstatt dass ich zu ihm hinaufschaue, schaue ich immer wieder auf die Hindernisse vor meinen Füßen. Ich könnte mich entspannen, aber nein, ich sehe die nächste Unmöglichkeit. Statt mich in seinen Händen auszuruhen und geborgen zu fühlen, zweifle ich, ob ich die nächsten Schritte schaffe. Kennt ihr das? Deshalb, wenn ich bete, entschließe ich mich zu glauben, dass er kann. Das tue ich, wenn ich bete. Ich entschließe mich zu glauben, dass er kann. Trotz allem meinem Zweifel und auch meinem Nichtwissen. Wenn ich bete, dann entscheide ich mich auch, mit Jesus zusammen zu sein. Er weiß alles. Aber es ist mehr. Ich will mit ihm zusammen sein. Wenn ich Jesus eine Sünde bekenne, dann sage ich ihm ja nichts, was er nicht schon weiß. Das weiß er schon längst. Aber irgendwie schafft dieses Bekennen eine Nähe zwischen uns. Eine ähnliche Nähe entsteht, wenn ich Bea, meiner Frau, sage, hey, es tut mir leid für das, was ich jetzt gerade falsch gesagt oder getan habe. Das weiß sie schon. Aber ich bringe ihr mein Herz, keine neue Information. Ich bringe ihr mein Herz und ich demütige mich und sage so etwas von dem, was in mir drin los ist. Und trotzdem werde ich vieles nicht verstehen und erklären können. Zum Beispiel, wie das Gebet die großflächigen Erweckungen im 19. Jahrhundert auslösen konnte, von denen auch wir als Krishona-Bewegung herkommen. Ich werde auch nie erklären können, weshalb wir als Schweiz im Zweiten Weltkrieg bewahrt geblieben sind. Meine Mutter hat immer gesagt, durch intensives Gebet. Ich kann vieles nicht erklären. Ich gehe mit meinen Sorgen zu Gott wie ein Kind zum Vater. Ich gebe meine Abhängigkeit und meine Bitten und meine Zweifel ihm. Ich sage ihm auch, warum haben wir heute nicht die gleiche Erweckungsbewegung wie im 19. Jahrhundert? Ich weiß es nicht. Und wenn es mir gelingt, mein Herz mit Jesus zu teilen, dann sehe ich oft vieles mit anderen Augen. Ich möchte ihm meine Aufmerksamkeit schenken. Und ich möchte, dass er mich ganz bekommt. Also, so ein wenig als Fazit können wir sagen, Gott wartet darauf, dass wir ihn bitten. Auch wenn wir auf geheimnisvolle Weise nicht verstehen, was er mit unserem Gebet dann macht, kommt dadurch Gottes Reich langsamer vorwärts? Ja, bestimmt. Wenn er es selbst machen könnte, würde er es wahrscheinlich so machen. Aber er möchte uns dafür brauchen, in dieser Beziehung mit uns das tun. Gott kann seine Pläne ohne uns ausführen, aber er tut es mit uns. Die Jahreslosung für 2023, die wird sein: Du bist ein Gott, der mich sieht. Von Gott gesehen zu werden, das ist für uns Menschen so wichtig. Wir sind nicht allein und vergessen. Gott sieht uns. Er ist mit uns. Und dieses Erlebnis von Helen Roseware, das zeigt das so genau, und das möchte ich euch nun vorlesen. Die gute Frau hat ihr ganzes Leben als Missionarin verbracht in Afrika und hat unglaublich oft lernen müssen, was es bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Gott sie versorgt. Ich lese euch eine Geschichte von ihr vor. Eines Abends half ich einer Mutter in der Entbindungsstation. Trotz aller Anstrengungen starb sie uns weg und hinterließ ein winziges, frühgeborenes Baby sowie ein weinendes, zweijähriges Mädchen. Das würde schwer werden, das kleine Frühchen am Leben zu behalten. Wir hatten keinen Strom, keinen Inkubator und nachts war es oft sehr zügig und kühl, obwohl wir am Äquator lebten. Eine Praktikantin ging und holte eine Wärmeflasche, die das Baby wärmen sollte. Doch wenig später kam sie zurück und sagte mir ganz verzweifelt, die Gummiflasche sei geplatzt. Es war unsere letzte gewesen. Na gut, sagte ich, halte das Baby so nah am Feuer wie möglich, passe auf Zugluft auf. Und am folgenden Tag hatte ich eine Gebetsstunde mit den Waisenkindern. Dort erzählte ich ihnen von dem neugeborenen Baby, der zweijährigen Waise und auch von der kaputten Wärmeflasche. Während der Gebetszeit betete Ruth, eine Zehnjährige, mit der typisch schonungslosen Direktheit von afrikanischen Kindern. Bitte Gott, schenk uns eine Wärmeflasche. Morgen ist es zu spät. Gott, dann ist das Baby tot. Schick sie uns bitte heute Nachmittag. Ich holte innerlich Luft wegen der Unverblümtheit dieses Gebets. Und dann hörte ich sie weiter beten. Und wenn du schon dabei bist, Gott, dann würdest du bitte auch eine Puppe für das kleine zweijährige Mädchen schicken, dass sie merkt, dass du sie wirklich lieb hast, auch wenn ihre Mutti tot ist. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich konnte nicht glauben, dass Gott das tun wird. Oh ja, klar, wir Christen wissen, Gott kann alles. Ich wusste das theoretisch auch, das steht ja in der Bibel. Aber es gibt Grenzen, nicht wahr? Immerhin hatte ich seit 4 Jahren kein einziges Paket mehr aus dem Heimatland bekommen. Und wenn schon jemand ein Paket schicken würde, wer würde denn ausgerechnet eine Wärmeflasche ins tropische Afrika schicken? Am späteren Nachmittag erreichte mich die Nachricht, dass ein Auto gekommen sei. Ich ging dann zu meiner Wohnung. Das Auto war schon weg, aber dort lag ein großes Paket auf der Veranda. Und jetzt spürte ich, wie mir die Tränen kamen. Ich rief die Waisenkinder, damit wir es gemeinsam aufmachen konnten. Neben Kleidungsstücken, Verbandsmaterial und Rosinen kam doch tatsächlich eine, ich konnte es nicht fassen, Wärmeflasche aus Gummi ans Licht. Ganz neu. Ich weinte. Ich hatte nicht gewagt, Gott darum zu bitten. Aber die kleine Ruth. Und jetzt saß sie in der ersten Reihe und rannte nach vorn und schrie, wenn Gott die Wärmeflasche geschickt hat, dann hat er sicherlich auch die Puppe geschickt. Sie wühlte sich in dem Paket ganz nach unten durch und fand tatsächlich eine wunderschöne kleine Puppe. Ihre Augen glänzten und ich weinte. Sie hatte nie daran gezweifelt. Sie schaute auf und sagte, können wir jetzt zu dem kleinen Mädchen gehen und ihr die Puppe geben, damit sie weiß, wie sehr Jesus sie lieb hat? Das Paket war 5 Monate unterwegs gewesen. Es war von einer früheren Sonntagsschule gepackt worden und die Sonntagsschullehrerin war Gott so gehorsam gewesen, eine Wärmeflasche an den Äquator zu schicken. Und eines der Mädchen hatte seine Puppe beigelegt. 5 Monate bevor ein 10-jähriges afrikanisches Mädchen beten würde, Gott, heute Nachmittag brauchen wir sie. Es stimmt wirklich, was Gottes Wort sagt. Jesaja 65. Bevor sie rufen, werde ich antworten. Jesus, das bewegt mich sehr, die Geschichte, die so wahr ist, wie du eben Gebet hörst und handelst, bevor sie ausgesprochen werden. Wie du eben genau das kannst, was wir als unmöglich anschauen. Und wie du das Gebet von diesem kleinen Mädchen brauchst, obwohl 5 Monate vorher schon alles gepackt ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Dimension vom Gebet neu lehrst. Dass wir die Dimension vom Glauben neu lehren. Dass wir mit dem rechnen, was du kannst tun kannst, bevor wir überhaupt irgendetwas beten. Und hilf uns, dass wir dann das Gebet genauso aussprechen, weil wir wissen, dass du auf unseren Glauben wartest. Und dass du darauf wartest, dass wir dir alles anvertrauen. Auch unser Nicht-Verstehen, unser Nicht-Wissen, unser Nicht-Damit-Rechnen, unser Zweifeln. Jesus, erbarm dich über unser Beten. Bind du unser Herz neu an dein Herz. Dass wir etwas verstehen dürfen, etwas dürfen in unserem Herz hören von dem, wie sehr du dich sehnst nach dem, dass wir unsere Herzen mit deinem Herz verbinden. Ich möchte dich bitten für alle hier in der Mosaik-Kirche Neftenbach, für alle, die im Livestream zuhören, bitte hilf uns, dass wir an das glauben. Du kannst alles. Du bewegst die Welt nach wie vor und du bewegst meinen kleinen Alltag nach wie vor und hilf uns, an das zu glauben und so mit dir zu reden. Amen.